Und die Obdachlosen sind die Menschen, die nicht mal in einer Wohnunterkunft leben, sondern die auf der Straße ohne Obdach leben. Davon haben wir in Hamburg ungefähr 3.800 und so eine Zahl um die 50.000 ist da für Deutschland ermittelt worden. Da ist das mit der Dunkelziffer immer auch so eine Sache, ne? Statistiken sind ja insgesamt immer nicht so ganz einfach zu deuten. Aber weil, wie zählt man Menschen, die nicht gezählt werden wollen?
Suits and Sneakers Digital Edition. Ein Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Harald Fortmann.
Diese Folge von Suits and Sneakers ist Teil des weltweiten Podcaston. Eine Initiative, bei der Podcasts auf der ganzen Welt ihre Reichweite nutzen, um soziale Organisationen sichtbar zu machen. Eine Woche, viele Stimmen, ein gemeinsames Ziel. Aufmerksamkeit für Themen, die sonst zu oft übersehen werden. Und genau darum geht es heute. Hamburg steht für Wohlstand, Dynamik und internationale Strahlkraft. Aber die Stadt hat auch eine andere Realität. Rund 3.800 Menschen leben hier obdachlos. Tendenz leider steigend. Armut beginnt selten auf der Straße. Sie beginnt im Kinderzimmer. In Hamburg gilt mehr als jedes vierte Kind als armutsgefährdet. Wer mit wenig Ressourcen aufwächst, trägt ein höheres Risiko für Bildungsabbrüche, gesundheitliche Belastung und später auch für Wohnungslosigkeit. Obdachlosigkeit ist selten ein plötzlicher Absturz. Sie ist oft das Ende einer langen Kette von Brüchen. Und genau an dieser Schnittstelle arbeitet eine Organisation, die in Hamburg seit Jahrzehnten sichtbar ist. Nicht nur als Straßenmagazin, sondern als soziales Erfolgsmodell. Hinz und Kunst. Niemand kennt Hamburgs Straßen besser, lautet der Claim des Magazins. Ich freue mich sehr, heute mit Jörn Stumm zu sprechen, dem Geschäftsführer von Hinz und Kunst. Über Zahlen und Ursachen, über Verantwortung, aber vor allem über Menschen. Lieber Jörn, herzlich willkommen bei Suits & Sneakers.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass wir heute über das Thema sprechen, was mich jetzt auch schon einige Wochen und Monate treibt, weil das Thema Obdachlosigkeit aus meiner Sicht immer stärker in die Sichtbarkeit auch in Hamburg rückt, einfach durch die schiere Zahl, durch das Wachstum, was wir da sehen. Jörn, mal zum Anfang, wenn du heute nicht Geschäftsführer von Hinz und Kunst wärst, sondern einen Tag lang selbst das Magazin auf der Straße verkaufen würdest, was glaubst du, was würdest du an diesem Tag über Hamburg und seine Anwohner lernen?
Also, dann würde ich bei dem schönen Tag, den wir heute haben, zu meinem Verkaufsplatz gehen und die Sonne scheint, ich lächle, die Kunden lächeln, sie kaufen mir meine Zeitung ab, ich lerne vielleicht jemanden kennen, der mir irgendwie weiterhilft, ich bin selber gut drauf und habe erstmal einen positiven Tag und freue mich, dass die Sonne scheint und es nicht so kalt ist wie in den letzten Tagen.
In der Tat, der Frühling ist endlich in Hamburg angekommen und wir hatten ja einen harten Winter, was ja auch gerade die Obdachlosen stark betrifft. Da kommen wir nachher noch später zu. Und mir fällt auch gerade eine schöne Geschichte ein, die ich am Samstag erlebt habe. Und da bin ich über den, glaube Neuen Wall oder Alten Wall war es gegangen, nee, Neuer Wall war es und habe auch einen Hinz- und Kunstverkäufer getroffen und habe ihn angeguckt und gesagt, Mensch, dich kenne ich doch, du bist ja sonst immer in den Städten. Und dann sagt er so, ja, bin ich, aber heute bin ich heute hier und so. Und dann sagt er, du bist auch immer derjenige, der Hallo sagt. Ich kenne dich, ja. Und wir kamen ins Gespräch, das war richtig nett. Und er hat auch gemerkt, ne, das ist, die Sonne tut gut und alles wird freundlicher, auch in Hamburg. Er sagte, ja, ne, das Gesicht ist bekannt. Dann merkt man schon, dass das auch bleibt, ne. Ja, sehr schön. Vielleicht mal kurz zu Hinz und Kunst, wie ihr entstanden seid, was ihr genau seid. Vielleicht seid ihr ja in der Metropolregion Hamburg bekannt, aber vielleicht darüber hinaus nicht so als Marke. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen zu eurer Entstehung, zu eurem Produkt was erzählen.
Genau, Hinz und Kunst gibt's seit 1993. Die Idee ist mal vor über 40 Jahren in Amerika entstanden und dann über unseren damaligen Landespastor Dr. Stefan Reimers nach Hamburg gekommen. Und der hat gesagt, das ist super, das läuft toll in London, das müssen wir auch machen. Weil eben, das hast du ja schon gerade selber gesagt, es geht nicht nur darum, dass man ein paar Euro mit einem tollen Magazin verdient, das man verkauft, sondern man bekommt eben auch neue Beziehungen, man lernt Menschen kennen und die Verkäufer werden nicht als die Bettelnden, die am Boden sitzen, wahrgenommen, sondern als Verkäufer, die 1:1 auf Augenhöhe ein gutes Produkt gegen gutes Geld verkaufen und wieder als Geschäftspartner wahrgenommen werden. Das ist ja das Besondere an der Idee.
Und da muss ich direkt mal einhaken, weil wir haben uns ja erstmal persönlich getroffen auf der Ausstellung von Philip Montgomery, die gerade in den Deichtorhallen läuft, American Cycles. Und da hast du ja auch über genau das berichtet, was eigentlich mit den Obdachlosen passiert. Und was mir auch hängen geblieben ist, dass wenn jemand obdachlos wird, er auch üblicherweise sein Viertel, seine Gegend verlässt, um da ja nicht sichtbar sozusagen zu sein und ja auch irgendwo sein soziales Umfeld verliert. Ist das deshalb auch so wichtig, auch richtig offen auch mit euren Verkäufern umzugehen, da eine Beziehung aufzubauen?
Also das ist erstmal quasi Teil des Systems Obdachlosigkeit und deswegen brechen Obdachlose alle Brücken erstmal hinter sich ab. Mhm. Und haben auch vielleicht insgesamt in ihrer Jugend erfahren, dass das Abbrechen von Brücken zwar keine Probleme löst, aber akut man sozusagen alles wegdrücken kann. Flucht, abhauen, auf die Straße gehen ist für manche ein Lösungsweg, macht aber nachhaltiges Lösen total schwierig. Und deswegen braucht es neue Beziehungen, neue Netzwerke. Und das kann man eben auch machen, ohne die Zeitung zu kaufen. Also man kann sich interessieren für den Mann oder die Frau, die an dem eigenen Supermarkt steht und da die Zeitung verkauft. Die hat vielleicht was zu erzählen. Die hat auf jeden Fall was erlebt, wo man irgendwie später merkt, das ist eigentlich gar nicht so weit weg von meiner eigenen Vita. Da ist offensichtlich noch mehr dazugekommen. Und ich habe selber Glück gehabt, dass ich die nicht erlebt habe. Und auf dieser Anweisung ist da jemand auf der Straße gelandet. Und das zu erfahren, das ist vielen auch total wichtig. Die lernen das mitzuteilen und damit umzugehen, weil das ist eben auch ein Teil der Bewältigung. Man muss mit seinen Krisen umgehen, muss rausfinden, was hilft mir, wie komme ich weiter.
Und da haben wir ja auch, glaube ich, schon dieses ganze Thema Einstieg auch in dieses Thema Obdachlosigkeit. Das ist ja viel facettenreicher als, denke ich, die meisten von uns denken. Viele gehen davon aus, es ist Alkohol oder Drogen, was dazu geführt hat. Aber es sind ja viel, viel mehr Geschichten, die ihr auch jeden Tag hört.
Genau, also Obdachlosigkeit ist inzwischen total vielfältig. Geht los bei Kindern und Jugendlichen, die auch in Deutschland auf der Straße leben. Deren Dunkelziffer ist natürlich sehr schwer zu bemessen, weil die natürlich darauf achten müssen, nicht wahrgenommen zu werden. Aber es gibt sie. Dann gibt es die von dir beschriebenen Drogenabhängigen, aber auch die Alkoholabhängigen. Spielsucht spielt eine große Rolle in der Entstehung von Obdachlosigkeit, weil sie eben Existenzen vernichtet und die führen dann eben dazu, dass man auf der Straße sitzt. Psychische Erkrankungen gehören dazu. Und wir haben auch Arbeitsmigration, die dazu führt, dass Menschen, die bei uns Jobs erledigen, auf die wir auch irgendwie angewiesen sind, dass sie erledigt werden, dass die aber das nicht aus einer Wohnung heraus machen, sondern aus der Straße heraus. Also wir haben nach wie vor einen existierenden Schwarzmarkt, wo Menschen auf dem Bau, auf dem Schlachthof, auch in der Agrarwirtschaft beschäftigt werden, temporär, also ohne Sozialversicherung und dann für Kost und Logis und definitiv nicht für den Mindestlohn. Insofern ist auch die Bekämpfung der Schwarzarbeit eine Bekämpfung der Obdachlosigkeit, weil das eben auch so ist und ungezählte Male bei unseren Verkäufern der Fall. Die haben schwarz auf dem Bau gearbeitet, weil sie auch keine andere Möglichkeit hatten, als einen schwarzen Job anzunehmen und hatten dann einen Unfall. Und seitdem sind sie eingeschränkt, können nicht mehr auf dem Bau arbeiten, können andere Dinge nicht machen, haben dann natürlich hier auch keine Rechte, keine Bezugsrechte, weil sie ja nie offiziell versichert waren. Und das macht auch einen erheblichen Teil der Probleme der Menschen aus, die bei uns auf der Straße leben. Jetzt habe ich noch eine wichtige Gruppe vergessen, glaube ich, mindestens eine, nämlich auch Prostituierte. Also das ist hammerhart, das zu erfahren. Da gibt es Frauen bei uns hier im Viertel, die bieten sie ihren Körper Männern an und das tun sie aber nicht daraus, dass sie, die leben auf der Straße und das einzige Bett, was sie sehen, ist das Bett, in dem sie ihren Freiern den Job anbieten. Und das ist schon ganz, ganz bitter zu erfahren, dass das leider auch nicht ungewöhnlich in unserer Stadt ist.
Okay, Wahnsinn. Ja, wir sehen die Facetten euch. Ja, vielleicht mal einfach zu Zahlen und Realität, Obdachlosigkeit in Deutschland. Wie viele Menschen sind aktuell in Deutschland wohnungs- und obdachlos? Wir haben ja schon gehört in der Einleitung, in Hamburg gehen wir ungefähr von 3.800 Obdachlosen. Hast du vielleicht Zahlen für ganz Deutschland?
Ja, wir müssen vielleicht einmal zwei Begriffe klären, einmal Wohn- und einmal Obdachlosigkeit. Als wohnungslos gilt derjenige, der keinen Mietvertrag hat, aber in einer staatlichen Unterbringung lebt. Das können eben Containerprogramme sein, das können aber auch Hotelunterbringungen sein. Turnhallen gibt es auch wieder in Deutschland, Zelte gibt es. Das sind alles Menschen, die untergebracht sind und davon haben wir so um und bei 475.000 bei der letzten Zählung 2025 gehabt. Und die Obdachlosen sind die Menschen, die nicht mal in einer Wohnunterkunft leben, sondern die auf der Straße ohne Obdach leben. Davon haben wir in Hamburg ungefähr 3.800, das hast du schon gesagt. Und so eine Zahl um die 50.000 ist da für Deutschland ermittelt worden. Da ist das mit der Dunkelziffer immer auch so eine Sache, ne? Statistiken sind ja insgesamt immer nicht so ganz einfach zu deuten. Aber weil, wie zählt man Menschen, die nicht gezählt werden wollen? Und insofern gibt es eine Dunkelziffer, aber die Zahlen, die ich jetzt genannt habe, die sind auch schon mal so, dass wir sagen, okay, damit arbeiten wir jetzt. In der Hamburger Zahl steckt in 6 Jahren eine Verdopplung. Die letzte Zahl war vom 2018, da gab es ungefähr 1.900 Obdachlose. 2024 hat die Zählung eben ergeben, dass es fast 3.800 sind. Also ein ziemlich heftiger Zuwachs in einem sehr kurzen Zeitraum.
Jetzt bist du ja seit, wenn ich das richtig im Kopf habe, seit 19 Jahren als Geschäftsführer von Inselkunst unterwegs, ist das richtig?
Falsch. Seit 2019 bin ich dabei. Also, sind jetzt 6,5 Jahre. Genau. Aber fast.
Genau. Wusste, irgendwo war der 19 drin.
Genau.
Gut, 6,5 Jahre, aber dennoch, das ist ja genau fast dieser Erhebungszeitraum. Ganz offen, wie frustrierend ist das für dich, wo ihr wirklich so viel sinnvolle und gute Arbeit leistet, dass diese Zahl immer noch hochgeht?
Da gibt es ja 2 Sichten. Also auf der einen Seite bin ich politischer Sprecher, der eben solche Zahlen erklärt und die sind dann groß und frustrierend. Aber da ziehe ich nicht meine Motivation raus, sondern meine Motivation ziehe ich aus dem Kontakt mit dem Einzelnen und auch mit dem Einzelnen, dem wir geholfen haben. Gibt auch ungezählte Beispiele, wo wir leider nicht helfen konnten, wo wir nicht das richtige Angebot gemacht haben. Da ziehe ich die Hilfe draus. Es ist auch nicht so hier bei uns in der Einrichtung, dass wir hier die ganze Zeit weinend in der Ecke sitzen, sondern ganz im Gegenteil. Ist hier ein Ort, wo wir uns gegenseitig aufbauen. Genau, bei uns in der Geschäftsstelle ist das ja ein bisschen anders. Wir haben hier auch viel Spaß miteinander. Also wir bauen uns gegenseitig auf, weil wir ja auch nicht wie in anderen Einrichtungen hier nicht Bittsteller haben, die von uns irgendwie was genehmigt haben wollen, sondern wir machen gemeinsam ein Geschäft. Sie verkaufen unsere Zeitung, wir helfen ihnen darüber hinaus eben auch noch bei Hürdengängen, bei Dingen, die zu erledigen sind. Und von daher haben wir ein ganz anderes Verhältnis miteinander. Und das ist sehr aufbauend. Wir haben auch Trauermomente, das gehört hier definitiv auch dazu. Hier ist eine Wand mit all den Verkäufern, die wir seit Anbeginn der Tage von Hinz und Kunz verloren haben. Aber vieles ist eben auch sehr, sehr positiv.
Diese Wand habe ich am Sonntag gesehen, als ich bei euch in der Geschäftsstelle war. Und die hat mich auch erschüttert. Da sind schon viele Namen, die da dran stehen, muss man ganz klar sagen. Und Chris, der diese Stadtführung gemacht hat und uns mal durch Hamburg geführt hat, eben aus der Sicht eines Obdachlosen, hat ja auch erzählt, dass ihr einmal im Jahr am Toten Sonntag auch gemeinsam auf den Ohlsdorfer Friedhof zu so einem Gedächtnisbaum geht und zusammen das an diese Leute, also diesen Leuten gedenkt. Das fand ich sehr berührend auch. Also das ist, glaube ich, die kennen sich ja auch teilweise untereinander. Das ist ja dann doch schon immer schockierend. Und ihr habt ja auch mit Bild gerade die aktuellen Fälle, da waren ja auch gerade 3 an der Wand, die jetzt gerade diesen Winter auch verstorben sind. Ne?
Bei uns gilt ja ganz grundsätzlich, die Menschen, die jetzt auch länger bei uns sind, die leben nicht 20 Jahre auf der Straße, sondern die haben für sich den Weg wieder in mindestens eine Wohnunterkunft gefunden. Für manche konnten wir auch ein Zimmer besorgen. Und wir haben die dann eben auch schon sehr lange kennengelernt. Und da sind dann aber eben auch wirklich traurige Geschichten bei, weil viele auch viel zu jung sterben. Das muss man leider so sehen.
Mhm. Gibt es denn für diese Steigerung dieser Zahlen irgendwelche Hauptursachen, die du da erkennst? Und gibt es neue Personengruppen, die zunehmend betroffen sind, die es früher nicht so gab?
Also die Gruppen, die ich aufgezählt habe, das begleitet Hinz und Kunz schon relativ lange. In der Gründungsphase war die Gruppe homogener. Da waren es tatsächlich viele Menschen mit im Wesentlichen Alkoholproblemen. Das ganze Drogenthema zum Beispiel hat sich auch massiv verändert. Das kenne ich von den Kollegen vom Drop-In. Das ist eine Einrichtung am Hauptbahnhof. Das sind Konsumräume. Die gibt es auch schon fast 30 Jahre, ziemlich genau auch 30 Jahre. Und bei denen ist es eben so gewesen, als sie angefangen haben, war Drogenabhängigkeit nicht zwingend ein Obdachlosenproblem. Damals war höchstens 1/4 der Menschen, die regelmäßig zu ihnen kamen, um Drogen zu konsumieren, obdachlos. Heute sind 3/4 obdachlos. weil die Drogen, die heute im Spiel sind, eben viel schneller Existenzen vernichten. Während früher Heroin, gab viele Heroinabhängige, ich hatte auch welche in meiner Bekanntschaft, die noch ganz normal tagsüber zur Arbeit gegangen sind und die Drogen an den Tagesrändern genommen haben. Und das haben ihre Kollegen gar nicht gewusst. Und das ist heute bei den Drogen, die heute verwendet werden, die ja auch gemischt verwendet werden, ist das ganz anders. Und dann führt es eben dazu, dass die Leute ihre Jobs verlieren und dann eben auf der Straße landen, weil sie die Miete nicht bezahlen können. Von daher ist das, hat sich an der Stelle definitiv was verändert. Auch die Zuwanderung, die Arbeitsmigration, die es gegeben hat, die ist sicherlich auch neu. Die ist mit Grenzöffnungen hat die stattgefunden. Also die Öffnung in den Osten und der Freizügigkeitsschaffung erst mit den Ostblockländern, dann mit den Südostblockländern. Da sind eben Menschen dazugekommen, die hier aber nicht ganzjährig obdachlos sind, sondern die eben hier eigentlich kommen, um hier Arbeit zu machen, die sie auch finden. Und zwischendrin gibt es dann immer wieder Phasen, wo sie dann obdachlos sind. Das ist einfach auch nochmal ein besonderes Problem. Und da haben wir auch keine gute Antwort drauf, weil eigentlich sagt der Staat, oder sagen wir alle, na, ist ganz einfach, die müssen Mindestlohn bekommen und dann finden die irgendwo eine Wohnung, machen ihre Arbeit und fein. Aber so ist eben die Wirklichkeit nicht. Die werden ausgebeutet für 3, 4, vielleicht 6 Euro die Stunde. Und für die sind das aber 6 Euro die Stunde. Das heißt, die werden dieses Geschäft machen. Nur für uns ist das ein Teil der Obdachlosigkeitsproblematik.
In Hamburg, was ja eigentlich eine wirtschaftlich starke Stadt ist, ist das Thema Obdachlosigkeit aus meiner Sicht stärker sichtbar als vielleicht in anderen Städten, wo die aus welchen Gründen auch immer, ja, in den Randgebieten. Wir sind ja dann doch ein bisschen liberaler aufgestellt und ich glaube, die Wahrnehmung der Obdachlosigkeit ist hier größer als in einer Stadt wie München zum Beispiel. Was würdest du denn sagen, funktioniert an der Unterstützung, an der Hilfe, die Hamburg als Stadt jetzt gibt bei der Obdachlosigkeit? Was funktioniert gut und was funktioniert nicht gut oder wo muss es noch irgendwie Optimierung geben, um dieses Problem in den Griff zu kriegen?
Also wir haben zu wenig Angebote. Das ist so, es gibt Angebote, aber zum Beispiel die Straßensozialarbeit, die ja die aufsuchende Arbeit macht, die hat eben nicht genügend Angebote, die sagen kann, alles klar, du kannst hier hingehen oder du kannst da hingehen und ab morgen bist du nicht mehr auf der Straße, sondern die sind dann eben auf der Straße. Wenn sie zum Beispiel mit einer psychischen Erkrankung auf der Straße leben, dann ist es eben nicht so, dass der Straßensozialarbeiter sagen kann, alles klar, ich rufe mal da an und dann fängst du da eine Therapie an. Da gibt es lange Wartelisten und da funktioniert es eben auch nicht für diese Menschen zu sagen, alles klar, da gehe ich jetzt erstmal in eine Notunterkunft mit vielen anderen Menschen und dann bearbeiten wir alle lustig miteinander unsere psychischen Erkrankungen. Das passiert nicht, die bleiben auf der Straße und sind dann vielleicht gleichzeitig noch drogenabhängig oder haben schon andere internistische Krankheiten und dann sieht man da das große Elend. Also wir haben auf jeden Fall, manche Lösungen liegen auf dem Tisch, sind nur nicht zahlreich vorhanden genug und bei anderen Problemlagen haben wir keine Lösung, weil es die pauschale Antwort gibt, wir sind nicht zuständig. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die Gruppe der Osteuropäer denke, die hier teilweise schon 20 Jahre leben, die hier aber keine Ansprüche haben und dementsprechend denen hier nicht geholfen wird. Und der Hinweis, geh doch zurück nach Polen, der funktioniert eben nicht für einen Polen, weil er da ja auch kein Netzwerk mehr hat und dann dort auf der Straße leben müsste. Und das hat er für sich offensichtlich so herausgefunden, dann ist er lieber auf unserer Straße als auf der polnischen Straße.
Ja, diese Unterstützung, gerade bei psychologischen Erkrankungen, das hatten wir in einem ähnlichen Kontext vor einigen Folgen mit der Ulrike von der Fürstenberg Foundation, wo es eben auch darum ging, dass eben auch Kinder, die eben durch Social Media dann auch psychische Erkrankungen haben, eben nicht schnell genug auch Unterstützung bekommen. Das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Thema, was wir haben. Anderes Thema, was mich beschäftigt und was ja letztendlich im Worst Case auch auf diese Situation einzahlt, ist ja auch das ganze Thema Kinderarmut. Ja, wenn wir schon im Fußball in Hamburg nicht mehr gut sind, sind wir deutscher Meister, sowohl in mentaler Ungesundheit, laut dem aktuellen DRK-Report, und aber auch in der Kinderarmut, wo wir mit 27,8% letztendlich jedes vierte Kind so klassifizieren. Wie erklärst du dir diese hohe Quote in einer doch so wirtschaftsstarken Stadt wie Hamburg?
Also das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber das, was ich dazu gerne sage, ist, wir müssen leider wohl offensichtlich anerkennen, dass Kinder haben ein Armutsrisiko ist und dass da ein bisschen was auseinanderläuft, dass wir da noch keinen guten Weg gefunden haben, wie die Notwendigkeit, dass wir Nachwuchs als Gesellschaft brauchen, auch dazu führt, dass wir gemeinsam das wollen und dann entsprechend das auch organisieren, das funktioniert ja einfach nicht. Also ich meine, Alleinstehende mit Kindern, da ist definitiv der Gang zum Sozialamt fast schon ja bei sehr, sehr vielen vorprogrammiert. Und das Problem vieler dieser Menschen ist ja auch, dass Deutschland das Land ist, nach OECD, die zu den Ländern gehören, die es am schlechtesten organisieren, dass man seine eigene Gesellschaftsschicht im Laufe seines Lebens verlässt. Armut ist quasi etwas, was vererbt wird. Der Status, armer Mensch zu sein, wird vererbt und das gilt für die nächste und übernächste Generation. Das ist ein Riesenproblem, was wir dringend anpacken müssen. Und genau, also wir haben da keine guten Antworten für.
Aber würdest du schon auch sehen, dass das immer ein hohes Risiko ist, wenn Kinder in dieser Armut schon aufwachsen, dass der Weg in eine Wohnungs- oder Obdachlosigkeit dann auch sehr nah dran ist?
Ja, das würde ich nur ein bisschen differenzieren. Also die Armut wird auf jeden Fall vererbt, das muss man sagen. Und jetzt gibt es aber sehr viele auch arme Eltern und Erziehende, die trotzdem ihrem Kind sehr viel Liebe mitgeben. Und weil die Liebe vermittelt einfach eine Resilienz gegen Krisen. Und bei denjenigen, die, wenn man mal ein halbes Dutzend unserer Leute befragt und so, dann wird man sehr oft erfahren, dass es da eben einen Mangel in der Kindheit gegeben hat. Das ist, oder dass vielleicht auch später da Dinge verloren gegangen sind. Also Resilienz gegen Krisen, dass nicht jede Krise einen sofort vom Hocker haut. Da bin ich inzwischen nach den 6 Jahren oder 6,5 Jahren, die ich hier arbeite, total sicher. Wenn man da als Kind viel mitbekommen hat, dann wird einen das gegen sehr viele Katastrophen ganz anders schützen, als wenn man schon als Kind nicht wusste, wo man hingehört. Und das ist ja kein Armutsthema, ne?
Nein, ganz im Gegenteil. Da kann jeder was dran tun. Und ich habe es auch oft erlebt, dass in Familien, wo es nicht so viel Geld gibt, eigentlich viel mehr Liebe ist als in reichen Familien. Insofern, glaube ich, ist das was man wirklich machen kann. Spannend. Guter Ansatz. Jetzt nochmal auf Hinz und Kunst zurückzukommen. Ihr seid ja viel mehr als nur die Straßenzeitung. Ihr habt ja auch noch andere Angebote, um zu unterstützen. Vielleicht kannst du da nochmal was zu erzählen.
Genau, also wir haben hier auch mehrere Sozialarbeiter beschäftigt, die eben bei allem helfen, was man braucht, um als Obdachloser seine Rechte durchzusetzen, seine Anträge abzugeben. Wir bieten hier einen kleinen Sprachkurs an, weil wir eben gemerkt haben, die deutsche Sprache hilft oder wird gebraucht, um das Produkt anzubieten. Da setzen wir inzwischen anders auf, als wir das mit einer externen Sprachschule gemacht haben. Wir haben einen Sprachkurs, einer unserer Mitarbeiter hat zusammen mit einem Freund, der das ehrenamtlich tut, einen Sprachkurs entwickelt, explizit für Hinz- und Kunstverkäufer. Ich habe mal gesagt, Trump schafft es mit 300 Wörtern, die Vereinigten Staaten zu regieren. Da muss es doch möglich sein, mit 300 Wörtern auch Hinz- und Kunst zu verkaufen. Und genau, also mit sehr wenigen Wörtern kann man tolle Kommunikation machen oder auch ganz idiotische, aber in unserem Fall eben ganz tolle. Das bieten wir an. Wir sind immer wieder auf der Suche natürlich für Wohnungen für unsere Verkäufer. Und manche Konstellationen sind eben so, dass der Vermieter sagt, ja, ich würde gerne helfen, aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass dann alle Lasten auf mir liegen bleiben. Und dann sagen wir, alles klar, ja, dann machen wir das doch so. Im ersten Jahr läuft noch der Mietvertrag auf Hinz und Kunst. Und wir sind sozusagen da und wenn es Probleme gibt, dann können wir die dann lösen und anschließend übernimmst du das Geschäft dann selber. Solche Sachen machen wir auch und genau, dann haben wir ein Projekt, das ist vor 10 Jahren am Hamburger Flughafen entstanden. Da sammeln inzwischen Hinz und Künstler Pfandflaschen ein, also man darf ja die Pfandflaschen nicht mehr ins Flugzeug nehmen. Da kommen 450.000 Flaschen im Jahr zusammen. Da kooperieren wir mit dem Grünen Punkt und der sammelt, also der nimmt uns die ab, gibt uns das Geld und damit finanzieren wir 3 Stellen am Flughafen. Das tun wir. Wir haben hier regelmäßig Besuch von Rechtsanwälten, die hier ehrenamtlich bei uns eine Sprechstunde anbieten und dann alle Themen, die juristischer Art sind, hier bearbeiten. Wir haben natürlich das ganze weite Feld der medizinischen Angebote, also dass das Arztmobil hier einmal in der Woche bei uns vor der Tür steht. Ja, ganz wichtig, weil es sozusagen auch am Anfang immer da, man kann hier herkommen und erstmal gibt's einen Kaffee oder einen Tee und kann sich hier auch aufwärmen. Das heißt, wir sind auch ein Ort, wo man zusammenkommen kann, wo die Leute ein paar Stunden verbringen. Genau, und wir haben genau hier direkt über uns, das sind im Prinzip ja auch Wohnungen. Das Haus, in dem wir hier sind, das ist vor 4,5 Jahren für uns gebaut worden. Und da ist nicht nur auf 3 Etagen unsere Geschäftsstelle drin, sondern auf 3 Etagen darüber sind 6 Wohnungen, wo insgesamt 27 Menschen in WGs wohnen. Und genau, seitdem wieder wohnen und nicht nur irgendwo Obdach haben.
Tolle Sache. Und was ich super spannend fand, auch als ich mit Christa on Tour war, erzählte er, dass letztendlich alle eure Verkäufer, vielleicht kannst du da gleich nochmal sagen, wie viele das eigentlich momentan sind, aber alle eure Verkäufer quasi kleine Unternehmer sind. Das heißt, die kaufen euch die Zeitung ab und verkaufen sie wieder und die Differenz, sprich Verkaufspreis plus vielleicht Trinkgeld, ist dann sozusagen die Einnahme. Das heißt, ihr bringt die auch dazu, so eine gewisse unternehmerische, ja, Weitsicht auch mit reinzubringen, also anzuplanen, wie viel Zeitung werde ich jetzt verkaufen und solche Themen.
Genau, das Grundthema ist da Strukturen haben. Also wenn man auf der Platte lebt, von Tag zu Tag lebt, versucht irgendwie durchs Leben zu kommen, dann gibt es eben keine Strukturen, die über morgen hinausgehen. Und das kann man aber eben mit Zeitungsverkaufen auch wieder lernen und sagen, alles klar, ich weiß, wie viel Zeitung ich verkaufe, kann mir nicht viele leisten, deswegen kaufe ich vielleicht heute 10, dann verkaufe ich die 10 in den nächsten 2 Tagen und dann weiß ich aber, okay, damit ich jetzt weitermachen kann, muss ich übermorgen wieder das Geld für 10 Zeitungen haben, damit ich die nächsten 10 Zeitungen kaufen kann. Also man lernt eben auch eine Perspektive zu entwickeln. Chris wird dann ja auch gesagt haben, als er bei uns anfing, das ist jetzt schon sehr, sehr lange her, also Chris war, bevor er unser Stadtrundgänger war, eben auch einer unserer Verkäufer, der hat dann immer gesagt, oh, am Anfang hatte ich so zu kämpfen mit meiner Alkoholsucht, da konnte ich irgendwie maximal eine halbe Stunde an meinem Verkaufsplatz stehen und dann musste ich erstmal was trinken. Das hat er dann eben von Woche zu Woche ausgedehnt und konnte immer länger stehen und war zu dem Zeitpunkt, als er Verkäufer aufgehört hat, definitiv einer unserer erfolgreichsten Verkäufer und sehr beliebt, auch an seinem Supermarkt.
Ja, ist auch eine ganz tolle Seele, die ich da kennengelernt habe, definitiv. Wie viele Verkäufer habt ihr, oder Verkäuferinnen und Verkäufer? Ihr habt ja wirklich auch beides unterwegs.
Genau, wir haben sind rund 500. Das schwankt so ein bisschen von Monat zu Monat. Die Zeitung kommt ja einmal im Monat raus und dann kauft man die eben bei uns ein. Und in manchen Monaten sind es weit über 500, in anderen Monaten auch etwas unter 500. Es liegt eben an der Gruppe derjenigen, die hier vielleicht nur temporär sind, weil für sie Hamburg nicht die Heimat ist, sondern der Ort, wo sie ihr Geld verdienen, damit sie in ihrer Heimat leben können.
Und wir sprachen unser Vorgespräch auch über das ganze Thema Auflage. Ihr seht einen Rückgang der Auflage, die aber gar nicht zusammenhängt mit der Rezession oder mit einer gesunkenen Bereitschaft, euch da zu unterstützen, sondern eher mit dem Thema Papier. Die nächste Generation möchte kein Papier mehr haben. Zeitung ist ausgestorben. Das haben natürlich die großen Verlage, haben diese Herausforderung ja auch, aber vielleicht kannst du da noch mal zu erzählen, wie da eure Sicht ist und was ihr da für Ideen entwickelt, um ja neue Wege zu gehen?
Also wir haben festgestellt, dass wir da ein bisschen mit Zeit verzögert, aber eigentlich dasselbe Problem haben wie alle gedruckten Zeitungen. Die Nachfrage nach Medien auf Papier hat einfach deutlich nachgelassen. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und dann ist es eben so, wenn man jetzt guckt, welche Generationsgruppen, also welche Altersgruppen da wie drauf gucken, dann stellen wir eben fest, dass alle unter 30 heute sagen, nee, also ich bin sehr interessierter Mensch, aber ich hole mir meine Informationen nicht aus gedruckten Zeitungen, sondern ich hole mir die aus dem Internet. Das heißt, wir müssen da irgendwie auch Antworten finden. Es gibt ja gleichzeitig auch noch den Trend, dass diese jungen Leute auch gar kein Radio und kein Fernsehen mehr schauen, sondern die streamen Dinge, die hören Podcasts, die gucken Instagram-Videos, die gucken YouTube-Videos. Das heißt, die sind erstmal auf den üblichen Kanälen für uns gar nicht erreichbar. Deswegen sind wir jetzt auch bei Instagram, um eben auf unsere Angebote aufmerksam zu machen. Und wir haben zuallererst Anfang letzten Jahres gesagt, okay, was wir als erstes brauchen, damit wir auf die Leute wieder zugehen können, ist ein digitales Bezahlsystem. Wir haben Hinz und Pay für uns geschaffen. Hinz und Pay funktioniert so, weil ja auch viele unserer Verkäufer haben kein eigenes Smartphone, haben kein Bankkonto, haben keine E-Mail-Adresse. Das heißt, für sie kommen die üblichen bargeldlosen Bezahlsysteme nicht in Frage, weil das Geld kann eben bei ihnen nicht ankommen. Und Hinz und Pay funktioniert jetzt so, dass der Vorgang auf dem Handy des Käufers stattfindet. Der Käufer, die Käuferin scannt einen QR-Code auf dem Ausweis unseres Verkäufers und alles Weitere macht die Käuferin dann auf ihrem eigenen Handy. Das heißt, sie entscheidet auch, wo die Daten bleiben, sie entscheidet, welches Produkt sie kauft, sie entscheidet, wie viel Trinkgeld gibt. Das tut sie alles auf ihrem Handy und schließt da den Vorgang ab. Und wenn der Vorgang abgeschlossen ist, kommt ein grüner Haken und diesen grünen Haken zeigt die Kundin ihrem Verkäufer und dann händigt er das Papierprodukt aus. Und dann kann er sofort losgehen, zu uns in die Geschäftsstelle kommen und sich dort seinen Umsatz abholen. Das war sozusagen Anfang 25 unsere große Neuerung, die uns auch wirklich, die macht uns unabhängig, weil wir alle wissen nicht genau, wie lange Bargeld in diesem Land noch intensiv genutzt wird. Ist definitiv ja zurückgegangen, das wissen wir alle. Und seit Ende 25 haben wir jetzt auch ein digitales Angebot, das man auch wieder bei unseren Verkäufern kaufen muss. Also das kriegt man nicht einfach so auf unserer Internetseite gekauft, weil wir ja wollen, dass das Verkaufsprinzip zwischen unseren Verkäufern und unseren Käufern erhalten bleibt. Die sollen sich miteinander austauschen, die sollen ein Produkt untereinander austauschen. Funktioniert ähnlich wie der QR-Code-Scan vom Verkäufer und dann das digitale Produkt auswählen. Und am Ende kriegt man auch noch einen grünen Haken, der sieht ein bisschen anders aus, aber der führt dann eben dazu, dass man nicht das Papierprodukt ausgehändigt bekommt, sondern bekommt eine E-Mail. Und dann kriegt man den Zugang oder hat man den Zugang zu dieser einen Zeitung gekauft. Bei uns ist es eben auch anders. Man kriegt nicht irgendwie ein Abo ans Bein geschwätzt, sondern man kauft eine Zeitung und muss auch, das ist dann der Hinweis, oh ja, ist ja spannend, was in der nächsten Zeitung drin steht. Da ist jetzt aber nicht so, da kann ich jetzt nicht in Internet gehen und sagen, jetzt kaufe ich halt das die nächste Ausgabe. Nee, da muss man wieder zum Verkäufer zurücklaufen und sagen, jetzt hätte ich gerne den März. Dann lernt man auch sich auf diese Art und Weise kennen und damit bleibt unser Prinzip erhalten. So die Hoffnung, so technisch umgesetzt. Jetzt müssen nur noch die jungen Leute lernen, dass man das jetzt so machen kann.
Absolut. Und für mich war das auch ein Thema. Ich habe es dann jetzt auch eben mit Chris ausprobiert, weil ich habe auch gesagt, ich hab nie Bargeld dabei, grundsätzlich nicht. Und das war immer so mein Thema, wo ich gesagt habe, oh, ich würde gerne helfen, aber jetzt habe ich nichts dabei. Und er sagte, ja, guck mal, probier es mal aus. Und ich habe es ausprobiert. Funktioniert hervorragend mit Apple Pay. Du kannst die Zeitung bezahlen, du kannst auch noch ein Trinkgeld oben drauf geben. Und er hat mir dann eben auch erzählt, dann gehe ich, es war ja Sonntag, dann gehe ich am Montag hier an den Tresen zum Verkaufsteam und die geben mir dann das Geld dann in bar raus. Und das ist super. Und das finde ich wirklich eine tolle Lösung, weil in der Tat für mich auch als Digitaler der naheliegendste Thema wäre ja, okay, dann mach mal ein digitales Angebot, da bezahlen die Leute online und fertig ist das. Aber dann hast du ja genau diese Interaktion und auch den Mehrwert, die Struktur ja für den Verkäufer nicht mehr, dass er dann sozusagen auch eine Tätigkeit hat. Also habt ihr, finde ich, sehr gut gelöst. Also ich drücke euch die Daumen, dass das was bringt, weil in der Tat, das ist für mich ein großes Thema, dass einfach das Bargeld immer weniger wird. Also selbst wenn es noch existiert, aber immer weniger Leute schleppen es einfach mit sich rum, weil du ja mittlerweile auch in der Bäckerei für 1,20 Euro irgendwie was bezahlen kannst. Also warum sollst du es noch dabei haben? Finde ich spannend. Gibt es eine Geschichte aus deinen Jahren, die dir persönlich besonders nahe geht?
Die eine Geschichte gibt es nicht. Es gibt verschiedene Geschichten. Muss jetzt gerade mal überlegen, welche kram ich denn jetzt gerade mal raus. Also das, was ich hier auf jeden Fall sagen kann, ist, ich habe hier Menschen kennengelernt, die sehr, sehr schweres Schicksal haben und aber gelernt haben, damit umzugehen und das in einer Art und Weise tun, die sozusagen nicht zur Folge hat, dass sie geknickt sind, sondern dass sie sich ihrer Situation stellen. Und genau, da kann ich mir was abgucken, auch für mich selber, weil ich bin eigentlich jemand, der immer Glück gehabt hat im Leben. Aber dass es hier so viele gibt, die das eben nicht hatten und trotzdem mit Zuversicht in den nächsten Tag gehen und ihr Schicksal in die Hand nehmen und das versuchen zu verbessern, das hier zu erleben und auch öfter und immer wieder zu sehen, das ist schon besonders. Das finde ich wirklich, ja, das finde ich toll. Das macht das Arbeiten hier auch so besonders.
Vielleicht kommen wir jetzt nochmal zum Namen zurück, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Hinz und Kunz sind als Figuren, denke ich mal, den meisten bekannt, als Redewendung. Aber Hinz und Kunst heißt es ja. Und wenn dieser Podcast ausgesendet wird, ist März. Das heißt, muss man gucken, ob man noch eine digitale Version der Februar-Ausgabe bekommt oder wer auch unter einem späteren LinkedIn-Post kommentiert, kann ich noch eine zuschicken. Ich sehe mal zu, dass ich noch ein paar hier bekomme vor Ort bei meinem Verkäufer. Und da habt ihr so einen schönen Beitrag auch drin über die Obdachlosigkeit in den USA, wo wir gerade vorhin über Trump gesprochen haben, und aber auch über die Philip Montgomery-Ausstellung, wo du ja eben auch diesen Bezug auf diese Obdachlosigkeit in Deutschland noch gebracht hast. Und du hast da einen schönen Satz, und korrigiere mich, wenn ich ihn nicht genau zitiere, aber der ist mir hängen geblieben. Du hast gesagt, Kunst kann nicht die Welt verändern, aber kann den Blick auf die Welt verändern. Und das fand ich ganz spannend. Wie gesagt, korrigiere mich, wie ich es nicht mal genau richtig im Kopf habe. Und vielleicht kannst du noch mal erklären, warum Kunst in diesem Magazin?
Kunst ist aus zweierlei Gründen auch Teil des Magazins. Der Name ist übrigens entstanden aus der Not heraus. Das Ding sollte Jetzt heißen. Und dann hat man kurz vorher festgestellt, oh, das ist ja schon, so heißt ja schon die Beilage von der Süddeutschen. Jetzt brauchen wir schnell einen neuen Namen. Und da war aber das Heft schon gedruckt oder schon in Arbeit. Und da war klar, ja, wir haben hier eigentlich auch irgendwie Kultur drinne und das mit der Kunst, das ist doch irgendwie super. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das uns immer bewegen wird, weil Kunst natürlich auch etwas ist, das haben wir eigentlich immer, laufen irgendwelche Projekte, wo wir zusammen mit einigen unserer Verkäuferinnen auch Kunstprojekte machen. Also wir haben schon Fotokalender gehabt, wo wir den Verkäufern oder einer Gruppe von Verkäufern so kleine Sofortbildkameras in die Hand gedrückt haben und dann ist da ein Kalender draus entstanden. Oder wir hatten jetzt gerade im letzten Jahr mit dem Deutschen Schauspielhaus ein Theaterprojekt, das war unglaublich ergreifend und auch ganz hohe Theaterkunst. Das Besondere an dieser Idee war, unsere Verkäufer nicht auf die Bühne gestellt hat, sondern er hat die Verkäufer neben sich gesetzt auf die Regieplätze. Unsere Verkäufer haben den Darstellern gesagt, wie sie sich als Obdachlose zu verhalten haben und wie man sich eben nicht verhält als Obdachloser und wie man, wenn man sozusagen schamgebeugt unterwegs ist, wie sich das anfühlt. Und dann war dieses Theaterstück eine Kombination aus eben diesen durch Videoeinspielungen dargestellten, mach das doch mal so, und dann eben zu erleben, wie sich tatsächlich ein Profischauspieler das dann für sich umgesetzt haben. Es war super, dass die Aufführung wirklich großartig. Und insofern bildet sich das bei uns wieder ab. Hamburg ist darüber hinaus eine tolle Kulturstadt. Da kann man vieles erleben. Und in unserer Zeitung kann man eben vor allen Dingen auch die Dinge versuchen wir bekannter zu machen, die vielleicht umsonst sind, also wo man keinen Eintritt bezahlen muss, die besonders günstig sind, die Sicht von armen Menschen zeigen. Das ist so ein bisschen die Auswahl der Kultur, die man bei uns sehen kann. Und genau, dafür halten wir einen guten Rückspruch. Also die Leute finden es toll, was wir da zeigen. Und ich glaube, wir schaffen da auch nochmal eine Bühne für andere Projekte, die das eben auch gut gebrauchen können.
Und da fällt mir auch so eine Anekdote an, die Chris auch erzählt hatte. Er war ja ein paar Tage wirklich auf der Straße, hat dort irgendwie bei Kascha Sport, glaube ich, im Eingang gelegen und war danach ja im Wohnheim. Und sagte, da musstest du ja eben zwischen 9 bis 17 Uhr raus und dann war es ja auch kalt im Winter und dann ist er immer in die Bücherhalle gegangen und hat sich da hingesetzt und hat gelesen. Und das fand ich auch eine ganz tolle Geschichte, weil er wirklich die Zeit ja auch wirklich gut genutzt hat. Hat er auch gesagt, also er hat in der Zeit so viel gelernt und dann, als er dann in seinen WG-Platz bekommen hat, hat er dann wieder mehr Fernsehen vergleicht und sagt, da habe ich mich nicht mehr so gut weitergebildet, als er sich eigentlich auf der Straße war. Das fand ich auch eine schöne Geschichte, weil man würde ja genau das Gegenteil vermuten oder erwarten. Das fand ich wirklich super schön. Und wenn wir jetzt gerade über Theater sprechen, das ist ja vielleicht auch mal ganz kurz ein Schwenk zu dir. Du hast ja gesagt, was dir dieser Job alles gibt und das ist ja schon Gänsehaut pur. Aber vielleicht auch noch mal ein paar Worte zu dir. Du kommst ja tatsächlich aus diesem künstlerischen Umfeld.
Genau, einen Teil meines Lebens habe ich am Theater verbracht. Ich war kaufmännischer Geschäftsführer auf Kampnagel, einer großen, tollen Kunstraum in Hamburg. Hamburger kennen das auch schon viele Jahrzehnte. Und anschließend bin ich von dort nach Kiel gewechselt und war Direktor der öffentlichen Anstalt, die in Kiel das Schauspielhaus, das Opernhaus, die Philharmonie betreibt und hatte dort wirklich auch eine tolle Zeit als Theaterdirektor und habe viele, viele Sachen hinter der Bühne und vor der Bühne erlebt.
Und das Kieler Theater kenne ich sogar, aber Kampnagel macht ja auch wirklich auch viele gute Projekte, auch für Jugendliche. Bin auch immer gerne auf diesen ganzen Hip-Hop-Veranstaltungen, die dort stattfinden, wo ja auch wirklich vielen Kindern ja auch Raum gegeben wird, sich da kreativ auszutoben. Das finde ich auch ganz toll. Wie schützt du dich von der persönlichen Überlastung oder davor, dass dich einzelne Fälle oder Themen zu sehr runterziehen? Und wie schützt du auch dein Team?
Also das ist definitiv ein Thema. Wie gehen wir mit Trauerfällen um? Wie gehen wir auch mit Ansprüchen an, wenn irgendwelche Menschen sehr wütend, sehr, sehr traurig sind? Wie gehen wir damit um? Erstmal hat sich das bei Hinz und Kunst wirklich gut etabliert, dass wir über die Sachen viel miteinander reden. Wir erleben die gemeinsam. Und das heißt, jeder kann auch Dinge, die er erlebt hat, mit jemand anders wieder austauschen und sich und wir können sprechen darüber, wie gehen wir damit um, was tun wir auch sehr selten, aber es gibt ja auch mal ein Gewaltproblem. Dann fragen wir uns eben, okay, wie gehen wir damit um, was machen wir und haben da gute Pläne entwickelt und dieser Austausch und auch das gemeinsame Lachen über gute Sachen, die passiert sind, das hilft. Ich glaube, das nicht hineinfressen der Dinge, sondern sie miteinander erleben und auch gemeinsam noch drüber sprechen, das hilft uns allen und das hilft mir auch. Also hier findet Obdachlosigkeit ja sehr öffentlich statt. Hier findet auch menschliches Leid sehr öffentlich statt. Das macht's leichter, als wenn man das in den eigenen vier Wänden erlebt. Man kann eben mit anderen Leuten ganz einfach drüber sprechen. Und nicht nur innerhalb der Kollegenschaft, sondern ich spreche auch mit anderen Verkäufern und Obdachlosen darüber, was sie erlebt haben und was wir gemeinsam gerade erlebt haben. Wir erleben ja auch, ist jetzt nicht so, dass es eine solidare Gemeinschaft ist, die Obdachlosigkeit, sondern jeder versucht, für sich klarzukommen. Und da muss man eben auch mal sagen, alles klar, du weißt doch, wie schlecht es dem geht. Der hat neben der Tatsache, dass er pleite ist, hat er auch noch eine starke psychische Erkrankung. Kannst du das irgendwie auch sehen? Ich verstehe, dass du wütend bist, weil er dich doof angemacht hat. Aber du weißt es doch, dass es dem nochmal anders schlecht geht als dir. Nimm das doch bitte auch zur Kenntnis und genau. Und dann moppern wir uns an und dann kommen wir aber irgendwie auch wieder raus aus dem Problem.
Das hast du schön gesagt, ja. Vielleicht dann nochmal in die Richtung, was wir eigentlich alle tun können und wie wir damit umgehen können und wie kann ich eigentlich irgendwie helfen? Ist es sinnvoll, irgendwie jemandem was zu essen zu geben oder nicht? Und er hat auch beschrieben, und das habe ich auch genauso erlebt, meinem Obdachlosen irgendwie eine Brezel, die ich mir gerade kaufte, auch mit abgegeben, wollte er gar nicht, wollte nur Geld. Jetzt habe ich am Samstag einfach mal so ein Franzbrötchen geholt und ein bisschen Geld gegeben und er hat sich wahnsinnig gefreut. Also wie können wir damit umgehen? Und eine Sache habe ich von dir gelernt, weil da nehme ich mich nicht raus. Es ist so, jetzt habe ich gar kein Geld dabei, jetzt kommt mir gerade einer entgegen, der will mich ansprechen, ach, dann gucke ich mal weg oder gucke aufs Handy und man geht der Situation aus dem Weg. Und du hast mir gesagt, nee, sag doch einfach du, ich habe gerade schon dem Kollegen was gegeben oder ich habe heute nichts dabei und gut ist. Und ich habe mir gedacht, echt, kann man das machen? Und ich habe es ausprobiert, nachdem du mir das erzählt hast und habe dann gerade was gegeben gehabt und dann kam der nächste an und hat gesagt, du, heute nicht, ich habe gerade schon einen unterstützt und beim nächsten Mal gerne. Und da sagt er sofort, ah, danke dir, ich wünsche dir trotzdem einen schönen Tag, alles super. Und das hat mich irgendwie glücklich gemacht, weil ich schon wieder dachte, oh Mist,
ja, das ist es doch.
Ich will ja eigentlich aber das fand ich toll. Ja, was kannst du Leuten mitgeben? Wie gehen sie damit um?
Genau, das ist, glaube ich, auf jeden Fall genau der richtige Hinweis. Nicht denjenigen zu sehen, den man nicht sehen will, sondern ihn zu sehen und dann ihm das Gefühl geben, ihn gesehen zu haben. Das Nein, das unausgesprochene Nein, das ist ja für ihn sozusagen das Problem. Er wird überhaupt nicht wahrgenommen, er ist nicht Teil der Gesellschaft, er ist nicht Teil der Menschen, die gerade unterwegs sind. Wenn du aber eben sagst, ich habe dich gesehen, aber tut mir leid, ich habe kein Bargeld, ich habe einfach sowieso nie mehr Bargeld, aber ich denke das nächste Mal an dich oder tut mir einfach leid, dann wird er das merken, dass du das diesen Schleier, der über ihm hängt, dass du den gelüftet hast und ihn wahrgenommen hast. Das hilft total. Also das ist etwas, was wir eben auch hin zum Kunst, was wir alle Straßenzeitungen kennen. Dieser Austausch, der dann passiert, wenn die Leute miteinander ins Gespräch kommen, der ist total wertvoll. Und das zu sehen. Und auch, man muss Menschen liegen auf der Straße, denen zu gucken, geht's denen gut oder schlafen die jetzt tatsächlich oder nein, der bewegt sich gar nicht mehr, jetzt muss ich irgendwie vielleicht mal irgendwas tun. Wenn ich mich nicht traue, ihn zu berühren und er auf eine Ansprache gar nicht reagiert, dann wird man mit sich ausmachen müssen, okay, rufe ich jetzt irgendwie Notarzt, weil das sieht jetzt hier irgendwie gar nicht gut aus und es ist gar keine gute Position. Jetzt rufe ich einen Notarzt und entscheide das. Oder aber ich sage, okay, der schläft jetzt einfach, man sieht das irgendwie auch, dann muss ich ihn auch mal liegen lassen und das irgendwie zulassen, dass der da schlafen kann. Genau, das Wahrnehmen der Menschen, sie als Menschen wahrnehmen, das ist das, was schon ein großer, großer Schritt ist. Und dann kann man sich natürlich auch überlegen, in der eigenen Stadt, okay, welche Projekte gibt's denn eigentlich, die da was tun? Und vielleicht habe ich sogar selber Lust, zu meiner Kirchengemeinde zu gehen und sagen, weil die vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat eine Essensausgabe haben. Und dann stelle ich mich einfach mal dahinter und helfe dabei, auch die Suppe auszugeben, die kochen. Weil wir ja leider feststellen müssen, dass diese kleinen Hilfesituationen in unserer Gesellschaft immer nötiger werden und dass man das machen muss.
Eigentlich hatte ich noch eine Abschlussfrage, nämlich was sollen die Hörerinnen und Hörer hier mitnehmen, wenn es nur eine Sache ist, die sie mitnehmen sollen? Ich glaube, das hast du gerade beantwortet. Insofern vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, was heute deutlich geworden ist, Obdachlosigkeit ist kein Randphänomen und Kinderarmut ist kein abstrakter Sozialindikator. Wenn in Hamburg rund 3.800 Menschen obdachlos sind und gleichzeitig jedes vierte Kind von Armut betroffen ist, dann reden wir hier nicht mehr über Einzelfälle. Wir reden über strukturelle Fragen, über Wohnraum, Bildung, soziale Sicherheit und auch gesellschaftliche Prioritäten. Aber wir reden auch über Handlungsspielräume. Was jeder und jeder tun kann, nicht wegsehen, haben wir gelernt, Respekt zeigen, ins Gespräch kommen, einen sozialen Kontakt aufnehmen. Und da kommen wir auch wieder genau zu dem Punkt, am Ende des Tages sind wir soziale Wesen und ich glaube gerade nach der Corona-Zeit noch hoffentlich mehr denn je. Initiativen wie Hinz und Kunst, einfach unterstützen, sei es durch den Kauf des Magazins, durch Spenden, man kann auch in den Freundeskreis eintreten, ehrenamtliches Engagement oder einfach politische Aufmerksamkeit auf diese Situation. Denn Veränderung beginnt für mich und für alle nicht nur im Parlament, sondern sie beginnt eben im Alltag, in dem wir einfach vielleicht wieder Mensch sind und wenn wir nur einen Obdachlosen einfach anlächeln oder ihm guten Morgen wünschen. Jörn, ich danke dir und deinen Kolleginnen und Kollegen für eure Arbeit und an alle, die zuhören, schaut hin, ja, das im Podcast zu sagen, aber schaut genau eben dorthin und die Stadt gehört uns allen und viel Erfolg und dir nochmal herzlichen Dank, lieber Jörn.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und hast du toll gesagt.
Danke. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, die sicherlich ein bisschen anders war als sonst, dann findet ihr auch alle weiteren Folgen, wo es mehr um Wirtschaft und Karriere geht, in unseren Webseiten von Deininger und von 514 und auf euren favorisierten Podcast-Plattformen wie zum Beispiel Apple Podcast und Spotify. Die Links und auch zur Spendenseite findet ihr wie immer in den Shownotes und wir hoffen euch natürlich ganz nach dem Motto, hast du mal eine Mark, dass ihr vielleicht die eine oder andere Spende auch noch darüber wachsen lässt. Macht es gut und wir hören uns in 14 Tagen wieder in der Leadership Edition. Tschüss.
Tschüss und vielen Dank und bleibt uns gewogen.